Stunde oder so. Müssen Sie eine halbe Stunde machen.
Ja, aber ja, ich muss ja vorher ansagen, wie das ist. Herzlich willkommen zum zweiten Tag des Linux-Tages 2012. Wir haben heute einen Vortrag von Sarah Haselbauer zum Thema Supported Self-Administration.
Ja, ich werde in den nächsten 30 Minuten darüber sprechen, was das ist, was man darunter versteht und vor allen Dingen, wie man das in seinen alltäglichen Arbeitsablauf und in den seiner Kollegen integriert bekommt. Ich arbeite bei der Aquinet Tech at Spree GmbH und bin dort zuständig für die Entwicklungsinfrastrukturen und die Administration. Ich mache also den ganzen Tag nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass Softwareentwicklung reibungslos funktioniert. Drei Sätze zu mir. Ich habe selbst schon einige Jahre Software entwickelt, parallel zu meinem Studium und Dinge administriert. Das heißt, ich bin ein ganz gutes Bindeglied, weil ich beide Bereiche kenne, nicht in allen beiden Bereichen extrem tief drin bin, aber ein breites Wissen über beide Felder habe und durch mein Studium auch noch eine betriebswirtschaftliche Sicht vertreten kann. Das Unternehmen, um das es heute geht, das ich beschreibe, ist die Aquinet Tech at Spree GmbH. Die bietet im Wesentlichen Softwareentwicklung an, also individuelle Softwareentwicklung und natürlich Beratung. Damit man so ungefähr einordnen kann, über welches Setting ich hier spreche, mal so ein paar Zahlen. Wir haben ein Projektgeschäft in der Regel und es laufen 10 bis 20 externe Projekte parallel. Dazu kommen noch ein paar interne. Wir haben eine Serverlandschaft, die mittlerweile aus 3 Virtualisierungsservern besteht. Das sind Red Hat-Server. Das heißt, auch die administriere ich zusammen mit meinem Kollegen und im Schnitt werden dort 40 bis 50 VMs betrieben. Als ich letztes Jahr in das Unternehmen gekommen bin, gab es einen relativen Wildwuchs an Systemen, die man so zur Unterstützung der Softwareentwicklung benutzen kann. Ich habe hier mal 3 Zahlen aufgeschrieben. 4 Artifact-Repository-Server gab es, 5 Jenkins-Server und 3 Sonar-Instanzen. Das Ganze wurde dann innerhalb der letzten 6 Monate reduziert und natürlich muss man da auch Systemauswahlen treffen. Ich werde also heute viel über Dinge sprechen, wie man Leute dazu motiviert, daran teilzunehmen und aktiv sich an der Umstellung zu beteiligen. Nachdem es kurze Einführung zu mir und dem Unternehmen gab, geht es gleich weiter mit den Unterschieden zwischen Freiheit und Chaos. Natürlich ist es schön, möglichst allen Leuten so viel Freiraum und den Projekten, die auch teilweise sehr unterschiedlich sind, so viel Freiraum zu geben wie möglich. Das Problem dabei ist, dass man relativ schnell auch im Chaos versinken kann, was man an den 3 Zahlenbeispielen gerade schon gesehen hat. Es ist wichtig, erstmal den Unterschied klar zu machen und den Unterschied in dem jeweiligen Unternehmen, wo man so eine Umstellung macht, auf neue Infrastrukturkonzepte eben zu ermitteln. Ich werde ein bisschen was dazu sagen, wie man so eine Bestandsaufnahme macht, welche Fragen man sich stellen sollte und welche Systematisierungstechniken wir verwendet haben, welche man noch verwenden kann. Anschließend geht es weiter mit der Balance zwischen Freiraum und Chaos. Also wie stellt man die Balance wieder her, sobald man festgestellt hat, dass da eine Disbalance vorhanden ist. Den Ansatz, den ich gewählt habe, ist eben Supported Self-Administration. Das heißt, die Leute dazu zu bewegen, sich selbst zu administrieren. Also ihnen möglichst viel in die Hand zu geben, aber sie dadurch nicht zu behindern. Das heißt, sie sollen nicht einen halben Tag damit beschäftigt sein, irgendwelche Systeme zu konfigurieren. Und eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte, wenn man nachhaltig denkt, ist, kann man Flexibilität planen? Denn im Projektgeschäft verändert sich eigentlich täglich irgendwas und täglich hat man neue Anforderungen, die auch in der Infrastruktur wieder gespiegelt werden müssen. Anschließend gibt es eine kleine Zusammenfassung und einen Ausblick, wohin es damit noch gehen soll. Eine Bestandsaufnahme. Sie kennen wahrscheinlich ganz viele Wiesen in Ihrer Umgebung. Ich habe mal so ein abstraktes Bild gemalt und sicherlich kennen Sie auch das Phänomen, dass da ganz viele Trampelpfade entstehen. Wozu neigt die menschliche Natur? Wir nehmen in der Regel Abkürzungen, würde man sagen. Also ein Familienvater, der unter Stress steht und dessen Supermarkt diagonal gegenüber von seinem Wohnhaus liegt und dazwischen eine Wiese ist, der wird wahrscheinlich einfach diagonal drüber rennen. Ein Rentner, der vielleicht den ganzen Tag Zeit hat, wird es nicht tun. Der wird außen drumherum gehen, weil er das Landschaftsbild erhalten möchte. Es ist also wichtig, festzuhalten, dass Motive unterschiedlich sein können und die muss man ermitteln. Außerdem sind Administratoren und Entwickler natürlich keine Ausnahme. Guten Morgen. Und deshalb muss man in der ersten Phase sehr viele Fragen stellen und vor allen Dingen auch danach fragen, warum Dinge getan werden. Also nicht nur, wer was wann gemacht hat, sondern warum er das gemacht hat und warum in einem Projekt vielleicht diese Abkürzung gewählt wurde, in dem anderen Projekt die Abkürzung aber nicht gewählt wurde. Wozu neigt ein Entwickler? Entwickler beschweren sich relativ selten oder am Anfang sehr leise. Und Schweigen ist aber nicht gleich Zustimmung. Das heißt, selbst wenn man diese Fragen stellt oder wenn sie den aktuellen Stand der Infrastruktur als gegeben hinnehmen, heißt das nicht unbedingt, dass er ihnen gefällt und dass sie damit glücklich sind und damit bequem arbeiten können. Wichtig ist also, dass man zwar fragt, aber unheimlich viel zuhört und auch fragt, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Also rennt dort jemand schnell drüber, rennt dort jemand mit Hackenschuhen über die Wiese oder benutzt jemand drei Systeme zusammen in einer sehr skurrilen Kombination, die vielleicht auch für andere Projekte interessant sein kann. Wie kriegt man Informationen, um Infrastrukturkonzepte zu untersuchen und wie fasst man die dann zusammen, so dass man anschließend eine gute Arbeitsgrundlage hat? Potenziell ist jede Person im Unternehmen eine gute Informationsquelle, auch die Sekretärin, weil die auch bei einer Tasse Kaffee oft Dinge hört, die eventuell wichtig sind, um Infrastrukturkonzepte anzupassen oder oft auch das Sprachrohr für kleine Probleme ist. Natürlich ist die Netzwerkdokumentation, sofern sie denn vorhanden ist, eine äußerst hervorragende Quelle, um zu ermitteln, wo eventuell Bottlenecks zwischen den Systemen vorhanden sind oder zu ermitteln, welche Ressourcen wann wie benutzt werden. Natürlich schaut man sich auch die momentan laufenden Systeme an. Das, was ich also in den ersten Wochen gemacht habe, war nicht nur mit den Leuten zu reden, sondern auch in jedem der vorhandenen Systeme mir die Konfigurationen im Detail anzusehen und diese zu vergleichen und festzustellen, welche Abkürzungen denn benutzt werden und welche früher mal benutzt wurden, jetzt aber nicht mehr. Dann gibt es natürlich die allgemeine Dokumentation. Also im Wiki, in Projektlaufwerken, sonst wo findet man viele Informationen dazu, wie Software zusammengebaut wird und wie sie ausgeliefert und getestet wird, in welcher Reihenfolge, wann welche Tests ablaufen und welche Metriken verwendet werden. Auch die Buchhaltung ist eine gute Adresse, um den Überblick über seine Infrastruktur zu bekommen. Und zwar findet man dort in der Regel Rechnungen, Lizenzverträge und Supportverträge, die man in seine Betrachtung mit einbeziehen sollte. Aber es kann durchaus sein, dass man bei Konsolidierungen oder Änderungen der Infrastruktur die ein oder andere Lizenz einsparen kann oder den Support vielleicht in ein höheres Level wechselt, wenn man sich schwerpunktmäßig auf eine neue Technologie konzentrieren möchte. Systematisierungstechniken, die man verwenden kann, nachdem man den ganzen Haufen an Informationen gesammelt hat, sind zum Beispiel Fragebögen, Interviews, Workshops, Quick-Workshops, Diskussionsrunden, wie auch immer man das gestalten möchte. In unserem Fall war es so, dass erstmal eine Bestandsaufnahme in Form eines Bildes passiert ist. Das heißt, die ganze Infrastruktur, die man da in ganz klein sieht, wurde aufgezeichnet und die ganzen Probleme wurden kenntlich gemacht. Das sind die lauter kleinen gelben Wölkchen und so ganz kleine Blitze sind da drin, wo man sieht, okay, es gibt an den 10 Stellen gibt's massive Probleme und die müssen wir jetzt erstmal abstellen, bevor wir überhaupt weitermachen. Interviews sind immer eine gute Quelle. Ich würde die Interviewtechnik, solange es geht, von der Größe des Unternehmens her bevorzugen, weil man einfach mehr, auch kleinere Informationen von den Leuten bekommt, anstatt ihnen einfach nur einen Fragebogen vorzulegen. Dann interessant ist noch Quick Workshops. Im Unterschied zu normalen Workshops läuft es so ab, dass der Workshop maximal 30 Minuten dauert und zur Entscheidungsfindung ausschließlich stattfindet. Das heißt, dieser Workshop wird in der Regel von einem Kollegen, der sich gut auskennt, oder von mir vorbereitet. Und dann wird in den 30 Minuten von allen Personen, also sind alle eingeladen, daran teilzunehmen, zusammen eine Entscheidung getroffen, welche Variante gewählt wird. Diese Art der Entscheidungsfindung beteiligt zum einen die Leute und zum anderen führt es dazu, dass man bei Situationen oder bei Entscheidungen, die zu keiner optimalen Lösung für alle Projekte führen, eine gute Plattform hat, um beide oder mehrere Interessen auf einen halbwegs zufriedenstellenden Kompromiss zu führen. Das hat bei uns zweimal stattgefunden und es hat auch ganz gut geklappt, das innerhalb dieser 30 Minuten zu absolvieren. Wichtig ist, wie gesagt, diesen Workshop entsprechend vorzubereiten. Man ist also die ganze Zeit während der Bestandsaufnahme damit beschäftigt, das Dreieck zwischen Administratoren, Entwicklern und Projektleitern zu vermessen, wie die mit den Softwaresystemen arbeiten und welche Metriken sie brauchen, um zum Beispiel mit dem Kunden zu kommunizieren oder welche Metriken sie brauchen, um ihren Quellcode zu verbessern. Ich würde empfehlen, wenn man solch eine Bestandsaufnahme macht, dass man pro Projekt 1 bis 2 Personen befragt, je nach Unternehmensgröße halt per Fragebogen oder per Interview. Und je größer das Projekt, auch eventuell in Teilprojekte unterscheidet. Und ganz wichtig, man sollte nicht nur Projektleiter befragen, denn dann vergisst man 2 Ecken des Dreiecks. So ein paar Zahlenbeispiele, wie das bei uns aussah. Initial wurden also ungefähr 1/4 der Mitarbeiter befragt. Davon wurden 2, 3 Leute befragt, die auch in mehreren Projekten parallel arbeiten. Diese Personen liefern in der Regel sehr wertvolle Informationen über die Infrastruktur, weil sie in den unterschiedlichen Projekten bei so einer heterogenen Systemlandschaft die Systeme immer unterschiedlich benutzen oder gleichzeitig mehrere Systeme parallel. Das heißt, dort gibt es schon gewisse Vergleichserfahrungen, die sie sammeln und die sie einem in der Regel dann auch mitteilen. Aufbauend auf den Interviewergebnissen, das hat bei uns also eine Woche gedauert, das durchzuführen, kann man sich dann eine Übersicht erstellen, das Bild, was ich gerade gezeigt hatte, unten die Probleme zusammenfassen und Erweiterungswünsche natürlich auch aufnehmen. Bei uns waren das 19 akute Probleme und 10 Erweiterungswünsche. Inzwischen sind von den 19 Problemen 17 in Angriff genommen, 10 bereits abgeschlossen und nur 2 stehen noch aus. Die waren aber etwas niedriger priorisiert, von daher kommen die etwas später an die Reihe. Wie gesagt, 2 Quick-Workshops, um die Leute zu beteiligen und auch Entscheidungen, die vielleicht Bauchschmerzen bereiten, wenn man die einfach so alleine trifft, auf Basis von Fakten und Informationen auf die Gruppe zu verteilen, war wichtig. Und weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass alles, was ich getan habe, öffentlich war. Also jeder konnte die ganze Zeit sehen, welchen Stand die Infrastrukturumstellung hat. Das heißt, es gab aufbauend auf dem ersten Bild noch 6, 7 weitere Bilder, wo jeder Migrationsschritt beschrieben wurde. Also wann welches Projekt auf welches neue System umzieht. Man konnte also auch jederzeit Fragen stellen und ein netter Nebeneffekt war, dass so eine Art Wissensstruktur für die Entwicklungsinfrastruktur sich aufgebaut hat. und auch jeder mittlerweile die zentrale Anlaufstelle kennt und weiß, mit ihr umzugehen. In digitaler Form ist das eben eine Wiki-Seite, eine zentrale, wo alle wesentlichen Informationen stehen, der Rest verlinkt ist, und in analoger Form bin es im Moment ich. Prinzip, nachdem man die Planung machen sollte, um diese Infrastruktur zu verbessern, die man aktuell hat, ist KISS-Quadrat, habe ich das genannt, und zwar sollte das möglichst einfach sein, auch die Dokumentation sollte so einfach wie möglich sein. Es macht keinen Sinn, wenn Sie tolle Diagramme verwenden, die keiner lesen kann. Es sollte natürlich smart sein, also komfortabel in der Bedienung, und das sollte sich möglichst nahtlos alles ineinander integrieren. Nun wissen Sie von Systemintegrationen wahrscheinlich, dass das meistens ziemlich viel Handarbeit ist im Open-Source-Bereich. Meine Erfahrung aus den letzten 6 Monaten, gibt es aber viele Systeme, die sich schon sehr bequem ineinander integrieren lassen. Trotzdem gibt es so einige Fallstricke. Nach diesen Prinzipien kann man seine Prioritäten festlegen oder Kriterien festlegen, nach denen man zum Beispiel eine Systemauswahl trifft. In unserem Fall waren das in erster Linie Verfügbarkeit, Stabilität und Qualität. Das heißt, die Systeme sollten stets verfügbar sein und stabil laufen, also auch benutzbar sein. Die sollten jetzt noch nicht hochperformant arbeiten, aber es sollte nicht mehr so sein, dass man zum Beispiel 2 Stunden wartet, dass sein Testbild fertig wird, nur weil 5 Projekte vor ihm noch in der Queue dran waren. Genau, weitere Kriterien, die man sich so überlegen kann, sind wie gesagt Performance oder die Erweiterbarkeit der Systeme, die man verwendet, oder auch sogenannte Magie, also dafür zu sorgen, dass die Systeme im Prinzip im Hintergrund arbeiten und man gar nicht mehr merkt, dass sie eigentlich da sind, nur noch das Ergebnis bekommt. Das ist dann die hohe Kunst, das ist relativ schwer zu erreichen. So, was ist nun Supported Self-Administration? Ich habe es schon einmal in einem Satz zusammengefasst. Und zwar versucht man, die Systeme, also zum Beispiel einen Jenkins oder einen Nexus, so zu konfigurieren, dass die Leute sich einfach einloggen können, sobald sie Mitarbeiter sind, und all die wesentlichen Dinge tun können, die sie für ihr Projekt brauchen. Und zwar ohne, dass sie für jeden kleinen Konfigurationsschritt zum Administrator rennen müssen oder den selbst durchführen müssen. Da kann man leider keine Pauschalantwort geben, wie das in einem System für ein bestimmtes Unternehmen auszusehen hat. Aber man kann, wie gesagt, anhand der Bestandsaufnahme relativ schnell feststellen, wie viel Hierarchiestufen, die Gruppierung der Archive zum Beispiel Archivserver hat, oder wie viel Slaves man in einer Master-Slave-Architektur von einem Jenkins benutzt oder welche Systeme man überhaupt verwendet. Ich habe hier mal so ein paar Logos zusammengestellt von Systemen, die vielen wahrscheinlich bekannt sein dürften. Wir haben uns intern für Jira, Confluence, Jenkins und im Moment Sonatype Nexus entschieden und benutzen Subversion und Gitblit und natürlich Git. Man kann da andere Entscheidungen treffen. In erster Linie trifft man die Entscheidung für oder gegen bestimmte Systeme nach strategischen Gesichtspunkten und nach Erfahrungswerten. Das ist einfach so, weil man selten Zeit hat, alle Systeme miteinander detailliert zu vergleichen. Dann kann man natürlich den Informationen auf den Webseiten gerne Glauben schenken, aber es ist auch so, dass man bestimmte Dinge, wenn man darauf Wert legt und die kritisch sind, einfach auch selbst durchtesten sollte in Testsystemen, bevor man das in den Produktivbetrieb überführt. Das vergessen leider die meisten und installieren einfach 10 Plugins in einem laufenden System und wundern sich dann, dass plötzlich der Maven-Build in einer bestimmten Jenkins-Version nicht mehr funktioniert. Erfahrungswerte sind ganz wichtig, insbesondere dann, wenn man selbst Jenkins-Committer bei sich hat, dann wird man eher Jenkins als Bamboo oder TeamCity wählen. Jenkins, wie gesagt, bietet wirklich tolle technische Konzeptionen in Form von Master-Slave-Architekturen, was bei uns dazu geführt hat, dass die Last der Builds extrem verteilt wurde im Netzwerk und die Projekte selbst dafür verantwortlich sind, wie schnell ihr Build ist. Wenn sie gleichzeitig auf ihrer VM noch 3 andere Server am Laufen haben, während die Builds durchlaufen, ja, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass es irgendwie länger dauert. Aber es ist nicht mehr so, dass die Projekte sich gegenseitig behindern. Ein Projekt kann sich nur noch selbst behindern oder entlasten. Falls es da Probleme gibt, gibt es immer noch Möglichkeiten, begrenzt natürlich die Performance durch CPU-Zuteilung etc. zu erhöhen. Ja, anderer Aspekt, den man als Kriterium benutzen könnte, wäre Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Wie transparent will man gegenüber seinen Kollegen sein, seinen Mitarbeitern, seinen Kunden, wie die Software entwickelt wird, wie sie getestet wird, wie oft sie getestet wird? Möchte man Verknüpfungen zwischen Tickets und Builds? Möchte man Verknüpfungen zwischen Tickets und Commits? Wenn man das möchte und den Open-Source-Gedanken auch in diesem Sinne open vertritt, dann wird man natürlich auch darauf Wert legen, dass eben diese Systemintegration funktioniert. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei einem Jira-Upgrade auch getestet, ob die Integration in den Gitblitz-Server funktioniert. Der Gitblitz-Server ist wahrscheinlich vielen noch nicht so bekannt. Und wenn man den benutzt und dort auch Quellcode halten möchte, dann sollte man solche Dinge halt testen. In der alten Jira-Version, die wir benutzt hatten, ging das noch nicht. In der neuen geht es mit diesem Git-Plugin auch für den Gitblitz-Server. Ja, Verfügbarkeit und Portabilität, weitere Kriterien, die man benutzen kann, um Systeme auszuwählen und miteinander zu kombinieren. Backup-Möglichkeiten, die kann man entweder hardware-seitig als Administrator lösen und oder als Projekt-software-seitig. Backup und Portabilität spielen hier ineinander mit rein, wenn man den Projektlebenszyklus in seiner Gänze betrachtet. Also wenn man irgendwann Projekte abschließt, möchte man vielleicht nicht mehr in den aktuellen Produktivsystemen die Bibliotheken liegen haben, die 500 Mal gebaut wurden, weil sie einfach Speicherplatz fressen und nicht im wöchentlichen Backup liegen müssen. Dann ist es natürlich sehr bequem, wenn man einfach auf Dateisystemebene beim Nexus diese Repositories in eine Art Archivserver verschiebt und nicht mehr täglich sichert. Das geht beim Artifactory zum Beispiel nicht so einfach, weil dort die Bibliotheken anders abgespeichert werden. Auch sowas muss man natürlich austesten, bevor man das überführt in ein Produktivsystem, genauso wie Performance-Aspekte und Sicherheit. Wir haben einen Performance-Vergleich gemacht für uns, weil wir sowohl Artifactory als auch Nexus in der ursprünglichen Konstellation benutzt hatten und sind zu dem Fazit gekommen, dass Nexus vor allen Dingen dann performanter ist, wenn man mit mehreren Benutzern gleichzeitig darauf zugreift. Also wir haben richtig einfach gemessen mit einer Stoppuhr, wie lange ein bestimmter Build eines gleichen Projektes braucht, um durchzulaufen. Und das war halt vorher wirklich sehr lang. Also wie gesagt, 1 bis 2 Stunden Bildzeiten waren vorhanden teilweise. In der Regel waren die geringer, aber für größere Projekte dauerte das halt einfach zu lang. Das ist jetzt wesentlich schneller geworden durch die Umstellung gleichzeitig von einer Single-Jenkins-Architektur zu Master-Slave-Architekturen und einem Performance-Gewinn durch den Archiv-Server. Ja, Sicherheit ist auch ein Aspekt, den man nicht unberücksichtigt lassen sollte. Ich habe letzte Woche wieder eine E-Mail bekommen, dass im Jira plötzlich wieder eine Sicherheitslücke vorhanden ist in der relativ neuen 5er Version. Und dann sollte man sich überlegen, ob man immer die neueste verwenden muss. Wir haben es mittlerweile so geteilt, dass wir eine Art Spielwiese haben, wo wir immer die neueste Serverversion in der Regel benutzen für kleine interne Projekte und durchtesten, ob uns der Server gefällt und welche Macken er hat. Aber die Produktivsysteme, die für die Projekte in der Regel benutzt werden, davon getrennt in etwas älteren, stabileren Versionen laufen. Was beinhaltet Supported Self-Administration, außer dass man dafür sorgt, dass seine Kollegen also möglichst reibungslos arbeiten können? Das sind Einführungs- und Migrationspläne. Bei Confluence war es zum Beispiel so, dass man während der Confluence-Test-Migration plötzlich feststellt, dass man eine andere Datenbank-Server-Konfiguration braucht. Wenn auf dem Datenbank-Server aber gleichzeitig Confluence und Jira laufen, dann führt es dazu, dass man erstmal einen neuen Datenbank-Server aufsetzen muss und die Systeme dann schrittweise migriert. Die Confluence-Migration hat bei uns 8 Stunden gedauert und hatte 4 Wochen Vorbereitungszeit. Es gab ungefähr 50 manuelle Schritte, also ein Confluence-Upgrade. Falls das jemand von euch vorhat, würde ich einfach so ohne weiteres jetzt nicht empfehlen, weil es relativ aufwendig ist. Bei Jira war es wesentlich entspannter. Dann Know-how-Aufbau ist wichtig, auch das Know-how zu verteilen im Unternehmen. Know-how kann man sich aus dem Internet holen, Support, wie gesagt, selbst solche Lasttests durchführen. Es kann irgendwie 10.000 Sachen können auf irgendwelchen Webseiten stehen. Man weiß nicht hundertprozentig, wie sich bestimmte Systeme in der eigenen Infrastruktur verhalten, wenn man es nicht getestet hat. Verbesserungen sollte man auf jeden Fall kommunizieren. Also das, was ich jetzt schon an konkreten Beispielen zu Jenkins, Nexus, Artifactory gebracht habe, ist auch bei uns intern mittlerweile bekannt. Es ist auch wichtig, die halt einfach weiterzugeben an andere Unternehmen, die vielleicht über ähnliche Vergleiche stolpern oder ähnliche Konsolidierungen nachdenken. Dann dokumentieren, während der ganzen Verbesserung oder Umstellung der Infrastruktur auf diese neuen Konzepte habe ich mir Notizen gemacht. Das sind im Moment immer noch 35 Punkte, die aufgefallen sind, die vorher nicht in Interviews benannt wurden, die im Nachgang jetzt natürlich noch bearbeitet werden. Beteiligung und Bewusstsein schaffen ist ganz wichtig. Was nützt mir eine schöne neue Infrastruktur, wenn sie keiner benutzt? Ich kann meine Mitarbeiter dazu nicht zwingen und meine Kollegen. Und Beteiligung ist einfach die beste Variante, um auch das Wissen zu verbreiten. Man sollte den Austausch fördern, also auch in den Projekten selbst mitarbeiten. Das passiert im Moment in der Regel so, dass Projekte mich anfordern für eine bestimmte Zeit und ich dort intern helfe, Bildstrukturen aufzubauen, Projekte zu modularisieren, und zwar so, dass sie problemlos in der Infrastruktur benutzt oder gebaut werden und getestet werden können und auch problemloser ausgeliefert werden können. Nichts ist schlimmer, als irgendwie 5 Tage vor dem Release schon Bauchschmerzen zu bekommen als Entwickler, weil man ganz genau weiß, dass man Freitagabend wieder bis um 7 sitzt, um das Release irgendwie durchzubekommen und dann doch mal eben die Tests ausschaltet. Das sollte nicht der Fall sein. Letzter wichtiger Punkt ist, wenn man flexibel bleiben möchte, muss man auch offen für neue Dinge sein. Im Moment gucken wir uns also an für neue Technologien an, um die VM, den VM-Aufsatz und die Konfiguration der Systeme selbst in der Infrastruktur zu automatisieren. Das sind bei uns im Moment Puppet und Chef, wobei wir mittlerweile Puppet favorisieren und uns darauf konzentrieren und die Infrastruktur damit eben noch magischer machen, indem sie sich fast selbst administriert. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, dann stehe ich jetzt dafür bereit.
Wir haben hier 2 Mikrofone. Wenn Sie also Fragen haben, gehen Sie zu den Mikrofonen und stellen Sie einfach eine Frage, die wird dann von unserer Referentin beantwortet.
Hallo, also erstmal ein sehr schöner Vortrag, vielen Dank. Mit wie vielen Leuten arbeiten Sie und mit wie vielen Leuten haben Sie das alles umgesetzt?
Also Vollzeit stellen würde ich sagen in 6 Monaten 2 Personen, weil ich es ja nicht komplett alleine mache, sondern eben immer auch mit den jeweiligen Leuten aus den Projekten arbeite, also Projekt für Projekt immer migriert habe und jeweils die Dinge zusammen mit 1 bis 2 Personen gemacht habe, sodass die automatisch gleich das Wissen haben, wie man mit diesen Systemen arbeitet und wo man was konfigurieren kann. Also das Ziel ist ja, möglichst dafür zu sorgen, dass die mich eigentlich gar nicht mehr brauchen, nachdem ich die Systeme umgestellt habe. Das passiert natürlich trotzdem noch für Spezialanforderungen. Im Moment sind es, wir sind im Moment so 40 bis 50 Mitarbeiter. Ja. Also so über den Daumen. Weitere Fragen?
Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag. Vielen Dank, wir hoffen, dass wir Sie nächstes Jahr wieder begrüßen können zu einem weiteren interessanten Vortrag. Danke sehr.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.